Kapitel 11 Lehren des Lebens.
Rede mit der Erde, die wird es dich lehren.
Der große Lehrer brachte seine Zuhörer mit der Natur in Berührung, damit sie der Stimme lauschen konnten, die aus allem Erschaffenen zu uns spricht. Wenn dann ihr Herz aufgeschlossen und ihr Geist empfänglich war, half er ihnen, die geistliche Lehre der Szenen, auf denen ihr Auge ruhte, zu begreifen. Die Gleichnisse, durch die er ihnen so gern göttliche Wahrheiten vermittelte, zeigen, wie sehr sein Geist den Einflüssen der Natur offen war und welche Freude er daran hatte, geistliche Lehren aus alltäglichen Vorgängen abzuleiten. Die Vögel unter dem Himmel, die Lilien auf dem Felde, der Seemann und die Saat, der Hirt und seine Schafe, sie alle dienten Christus zur Veranschaulichung ewiger Wahrheiten. Er wählte auch Beispiele aus dem täglichen Leben und zog seinen Zuhörern wohlvertraute Tatsachen mit heran. Den Sauerteig, den verborgenen Schatz, die Perle, das Netz des Fischers, den abhanden gekommenen Groschen, den verlorenen Sohn, die Häuser auf dem Felsen und auf dem Sand. Es war etwas in seinen Reden, das jeden Geist beeindruckte, jedes Herz ansprach. So wurden die täglichen Pflichten durch die ständige Erinnerung an das Geistliche und Übersinnliche verschönt und mit Gehalt erfüllt, statt zu einer eintönigen Mühsal, ohne jeglichen höheren Gedanken abzusinken. In dieser Art sollten wir Unterricht erteilen. Lehrt die Kinder in der Natur einen Ausdruck der Liebe und Weisheit Gottes zu sehen. In den Gedanken an ihn seien Vogel, Blume und Baum mit eingeschlossen. Macht alles Sichtbare für sie zum Künder des Unsichtbaren und jeden Lebensvorgang zum Mittel göttlicher Belehrung. Während sie sich auf diese Weise mit den Lehren in allem Erschaffenen und in jeder Lebenserfahrung beschäftigen, zeige man ihnen, dass die Gesetze der Natur und aller Lebensvorgänge auch uns gelten, dass sie zu unserem Heile gegeben sind und dass wir nur im Gehorsam ihnen gegenüber zu wahrem Glück und Erfolg kommen. Alle Dinge im Himmel und auf Erden verkünden, dass das ganze Leben unter dem Gesetz des Dienens steht. Der ewige Vater sorgt für die Bedürfnisse jedes Lebewesens. Christus kam auf die Erde als der
da dient.
Die Engel sind
dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, die ererben sollen die Seligkeit.
In der ganzen Natur waltet dieses Gesetz des Dienens. Die Vögel unter dem Himmel, die Tiere auf dem Felde, die Bäume des Waldes, die Blätter, das Gras und die Blumen, die Sonne am Firmament und die glitzernden Sterne, sie alle haben ihr Amt. See und Weltmeer, Fluss und Quelle empfangen, um zu geben. Indem jeder Bestandteil der Natur so dem Leben der Welt dient, sichert es auch sein eigenes Dasein.
Gebet, so wird euch gegeben,
lautet die Weisung, die ebenso klar in der Natur wie auf den Blättern der Heiligen Schrift niedergelegt ist. Wenn die Hügel und Ebenen dem Gebirgsfluss auf seinem Lauf zum Meer ein Strombett gewähren, dann werden sie für das, was sie geben, hundertfach entschädigt. Der Strom der rauschend seines Weges zieht, lässt Gaben der Schönheit und Fruchtbarkeit zurück. Inmitten der von sommerlicher Hitze kahl und braun gebrannten Feldern bezeichnet ein Streifen frischen Grüns den Lauf des Flusses. Dort zeugt jeder prachtvolle Baum, jede Knospe und Blüte von der Belohnung, die Gottes Güte all denen zuerkennt, die der Welt Gnadengaben vermitteln. Von den schier unzählbaren Wahrheiten, die die verschiedenen Wachstumsvorgänge verkünden, sind einige der köstlichsten davon in Jesu Gleichnis von der selbst wachsenden Saat veranschaulicht. Es enthält Lehren für alt und jung.
Mit dem Reiche Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen in die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, hernach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre.
Dem Samen wohnt das Prinzip des Keimens inne, ein Grundgesetz, das Gott selbst eingepflanzt hat. Doch sich selbst überlassen, hätte die Saat keine Kraft aufzugehen. Der Mensch muss zu seinem Teil das Wachstum des Korns fördern. Aber es gibt eine Grenze, über die hinaus er nichts vermag. Er muss sich auf den einen verlassen, der Säen und Ernten durch wundersame Bande seiner Allmacht miteinander verknüpft hat. Im Samen ist Leben, im Boden wohnt Kraft. Aber wenn nicht göttliche Macht Tag und Nacht webt und waltet, wird die Saat keinen Ertrag abwerfen. Regengüsse müssen die durstigen Äcker benetzen. Die Sonne muss Wärme spenden. Die elektrischen Kräfte der Natur müssen auf den eingebetteten Samen übergehen. Das Leben, das der Schöpfer hineingelegt hat, kann nur er allein hervorlocken. Jeder Same wächst und jede Pflanze entwickelt sich durch die Kraft Gottes.
Der Same ist das Wort Gottes. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, also wird Gerechtigkeit und Lob vor allen Heiden aufgehen aus dem Herrn.
Mit geistlicher Aussaat ist es wie mit der natürlichen. Die Kraft, die allein Leben erzeugen kann, geht von Gott aus. Die Arbeit des Sämanns ist ein Werk des Glaubens. In das geheimnisvolle Keimen und Wachsen der Saat hat er keinen Einblick, aber er vertraut den Kräften, durch die Gott die Pflanzenwelt sprießen lässt. Er streut den Samen aus und hofft, ihn in reicher Ernte vielfach wieder einzuheimsen. So sollten Eltern und Lehrer zu Werke gehen, in der Hoffnung auf Ernte von der Saat, die sie aussehen. Eine Zeit lang mag der gute Samen unbeachtet im Herzen schlummern, ohne Anzeichen, dass er Wurzel gefasst hat. Aber später, wenn der Geist Gottes die Seele mit seinem Hauch berührt, geht die verborgene Saat auf und bringt schließlich Frucht. In unserer Lebensarbeit wissen wir nicht, was gedeihen wird, dieses oder jenes. Wir sind nicht imstande, diese Frage zu lösen.
Frühe, sehe deinen Samen und lass deine Hand des Abends nicht ab.
Gottes große Bundesverheißung sichert uns zu.
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte.
Im Vertrauen auf diese Verheißung pflügt und sät der Landmann. Wir sollen bei der geistlichen Aussaat nicht weniger zuversichtlich ans Werk gehen und uns auf die göttliche Zusage stützen.
Also soll das Wort, so aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt, und soll ihm gelingen, dazu ich es sende. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben.
Das Keimen der Saat stellt den Beginn des geistlichen Lebens dar, und das Wachstum der Pflanze ist ein Bild für die Entwicklung des Charakters. Es gibt kein Leben ohne Wachstum. Die Pflanze muss entweder zunehmen oder absterben. Ihrem stillen, unmerklichen, aber steten Gedeihen gleicht das Heranreifen des Charakters. Auf jeder Entwicklungsstufe kann unser Leben vollkommen sein. Selbst wenn Gottes Absicht mit uns erfüllt ist, wird es noch beständigen Fortschritt geben. Die Pflanze wächst, indem sie aufnimmt, was Gott für die Erhaltung ihres Lebens bestimmt hat. So kommt auch geistliches Wachstum durch Zusammenwirken mit göttlichen Kräften zustande. Wie die Pflanze im Boden Wurzel fasst, so sollen wir in Christus Wurzel schlagen. Wie die Pflanze Regen, Tau und Sonnenschein entgegennimmt, so sollen auch wir den Heiligen Geist annehmen. Wenn unser Inneres in Christus eingewurzelt ist, wird er zu uns kommen
wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet.
Er wird über uns aufgehen
wie die Sonne der Gerechtigkeit mit Heil unter ihren Flügeln.
Wir werden blühen wie eine Rose. Von Korn werden wir uns nähren und blühen wie ein Weinstock. Der Weizen entwickelt
zum ersten das Gras, danach die Ähren, danach den vollen Weizen in den Ähren.
Das Ziel des Landmanns beim Ausstreuen des Samens und bei der Pflege der Pflanze ist die Erzeugung von Getreide, von Brot für die Hungrigen und von Saatgut für künftige Ernten. So schaut auch der große Ackersmann nach der Ernte aus. Er möchte in den Herzen und im Leben seiner Nachfolger wiedergeboren werden, um durch sie wiederum im Herzen und Leben anderer eine Neugeburt zu erleben. Die allmähliche Entwicklung der Pflanze vom Samen aufwärts liefert ein Gleichnis für die Kindererziehung.
Die Erde bringt von selbst zum ersten das Gras, danach die Ähren, danach den vollen Weizen in den Ähren.
Er, der dieses Gleichnis gab, schuf das winzige Samenkorn, verlieh ihm seine Lebenskräfte und verordnete die Gesetze, die sein Wachstum bestimmen. Auch wurden die Wahrheiten dieses Gleichnisses in seinem eigenen Leben verwirklicht. Die Majestät des Himmels, der König der Ähren, wurde ein Kindlein zu Bethlehem und blieb eine Zeit lang das hilflose kleine Menschlein unter der Obhut seiner Mutter. In seiner Kindheit sprach und handelte er wie ein Kind, ehrte seine Eltern und kam ihren Wünschen hilfsbereit nach. Doch vom ersten Aufdämmern des Verstandes an wuchs er beständig in der Gnade und in der Erkenntnis der Wahrheit. Eltern und Lehrer sollten darauf bedacht sein, die Neigungen der Jugendlichen so zu pflegen, dass sie auf jeder Lebensstufe die ihr entsprechende Schönheit verkörpern, dass sie sich so natürlich entfalten wie die Pflanzen im Garten. Die Kleinsten sollten in kindlicher Einfachheit erzogen werden. Man muss sie dazu anhalten, sich mit den kleinen, nützlichen Pflichten, mit den Freuden und Erlebnissen zufrieden zu geben, die ihrem Alter angemessen sind. Die Kindheit entspricht dem Grase im Gleichnis, und das Gras offenbart eine Schönheit, die gerade ihm eigentümlich ist. Kinder dürfen nicht in eine altkluge Frühreife hineingedrängt werden. Sie sollten vielmehr so lange wie möglich die Frische und Anmut ihrer frühen Jahre bewahren. Je ruhiger und einfacher das Leben des Kindes ist, je freier von künstlicher Erregung und je mehr mit der Natur im Einklang, desto stärker speist es seine körperlichen und geistigen Energien und die Kraft des inneren Menschen. In des Heilands Wunder bei der Speisung der 5000 kommt das Wirken der göttlichen Macht in der Hervorbringung der Ernte zu anschaulicher Darstellung. Jesus zieht den Schleier vom Reiche der Natur und offenbart die schöpferische Energie, die ständig auf unser Wohl verwandt wird. Mit der Vervielfältigung des in die Erde gestreuten Samens wirkt der, der die Brutlaibe vermehrte, täglich ein Wunder. Es ist auch nichts weniger als ein Wunder, wenn er aus den Kornkammern der Erde ständig Millionen von Geschöpfen ernährt. Bei der Aufbewahrung des Getreides und beim Zubereiten des Brotes werden die Menschen mit herangezogen und deshalb verlieren sie das göttliche Tun aus den Augen. Das Wirken seiner Macht wird natürlichen Ursachen oder menschlichen Mitteln zugeschrieben. So oft missbraucht man seine Gaben zu egoistischen Zwecken und macht sie, statt zum Segen, zu einem Fluch. Gott sucht dies alles abzuändern. Er möchte, dass unsere trägen Sinne belebt werden, damit wir seine Langmut und Freundlichkeit wahrnehmen und dass seine Gaben uns den Segen bringen, der seiner Absicht entspricht. Allein das göttliche Wort, die Mitteilung seines Lebens, macht die Saat lebendig, und wir werden Teilhaber dieses Lebens, wenn wir das Samenkorn genießen. Gott möchte, dass wir dies begreifen. Er wünscht, dass wir selbst beim Empfang unseres täglichen Brotes seine Wirksamkeit anerkennen und in engere Gemeinschaft kommen. Den göttlichen Naturgesetzen gemäß folgt der Ursache mit unfehlbarer Sicherheit die Wirkung. Die Ernte zeugt für die Saat. Hier wird kein Schein geduldet. Menschen mögen ihre Mitmenschen betrügen und Lob und Belohnung für Dienste erhalten, die sie gar nicht geleistet haben. Aber in der Natur ist keine Täuschung möglich. Über den ungetreuen Landmann fällt die Ernte das Verdammungsurteil, und in seiner tiefsten Bedeutung trifft dies auch für das geistliche Leben zu. Das Böse hat nur scheinbar, nicht aber in Wirklichkeit Erfolg. Das Kind, das die Schule schwänzt, der Jugendliche, der in seinen Studien lässig wird, der Angestellte oder Lehrling, der die Belange seines Arbeitgebers nicht wahrnimmt, der Geschäftsmann oder freiberuflich Tätige, der seinen höchsten Verantwortungen nicht gerecht wird, mögen sich einreden, dass sie, solange das Unrecht verborgen bleibt, einen Vorteil genießen. Aber dem ist nicht so. Sie betrügen sich dabei selbst. Des Lebens Ernte ist ein Charakter, und dieser ist es, der unser Schicksal für dieses wie für das zukünftige Leben bestimmt. Die Ernte stellt ein genaues Abbild der ausgestreuten Saat dar. Jeder Same trägt Frucht nach seiner Art. So ist es auch mit den Eigenschaften, die wir pflegen. Selbstsucht, Eigenliebe, Dünkel und Genusssucht bringen sich selbst aufs Neue hervor. Das Ende sind Elend und Verderben.
Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten.
Liebe, Mitgefühl und Freundlichkeit tragen Segensfrüchte. Eine Ernte, die unvergänglich ist. Im Ernteertrag ist die Saat um ein Vielfaches vermehrt. Ein einziges Weizenkorn, das sich durch wiederholte Saat vervielfältigt, würde ein ganzes Land mit goldgelben Gaben bedecken. So weitreichend kann auch der Einfluss eines einzigen Lebens, ja, einer einzigen Tat sein. Zu welchen Liebestaten hat doch die Erinnerung an jenes Alabastergefäß, das für die Salbung Christi zerbrochen wurde, die vielen Jahrhunderte hindurch angeregt? Welch unzählige Gaben hat jener Beitrag von zwei Schärflein, die machen einen heller, einer armen, ungenannten Witwe der Sache des Heilandes eingebracht? Am Sehen des Samens lernen wir Freigebigkeit.
Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen.
Der Herr sagt:
Wohl euch, die ihr sehet allenthalben an den Wassern.
Allenthalben an den Wassern sehen heißt geben, wo immer unsere Hilfe benötigt wird. Dies wird nicht zur Armut führen.
Wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen.
Durch Aussehen vervielfältigt der Seemann den Samen. So vermehren wir unsere Segnungen durch Schenken. Gottes Verheißung sichert uns ein Auskommen zu, damit wir auch weitergeben können. Mehr noch als das, während wir die Segnungen dieses Lebens weitervermitteln, macht die Dankbarkeit das Herz des Empfängers bereit, geistliche Wahrheiten anzunehmen, und es wird eine Ernte zum ewigen Leben hervorgebracht. Das Fallen des Korns in die Erde deutet auf Jesu Opfer für uns hin. Er sagt:
Es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein. Wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte.
Nur durch das Opfer Christi, die Saat, konnten Früchte für das Reich Gottes gezeitigt werden. In Übereinstimmung mit dem Gesetz der Pflanzenwelt erwächst Leben aus seinem Tode. Das Gleiche gilt für alle, die als Mitarbeiter Christi Frucht bringen. Eigenliebe und Selbstsucht müssen verschwinden. Das Leben muss in die Ackerfurche der Weltnot geworfen werden. Aber das Gesetz der Selbstaufopferung ist auch gleichzeitig das Gesetz der Selbsterhaltung. Der Landmann erhält sein Korn, indem er es auswirft. So wird auch nur das Leben, das man freiwillig für den Dienst an Gott und Menschen dahingibt, erhalten bleiben. Die Saat erstirbt, um zu neuem Leben aufzusprießen. Eine Lehre von der Auferstehung. Gott hat vom menschlichen Körper, der zur Verwesung ins Grab gelegt wird, gesagt:
Es wird gesät, verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft.
Wenn Eltern und Lehrer versuchen, diese Lehren zu vermitteln, sollten sie recht praktisch dabei vorgehen. Man lasse die Kinder selbst den Boden bereiten und den Samen streuen. Eltern und Lehrer können auf den Herzensgarten hinweisen, in den gute oder böse Saat gesät worden ist. Wie der Garten für den natürlichen Samen, so muss das Herz für den Samen der Wahrheit vorbereitet werden. Wenn die Saat in die Erde gelegt wird, können sie den Tod Christi, wenn das Gras aufsprießt, die Auferstehungswahrheit lehren. Während die Pflanze wächst, mag der Vergleich zwischen dem natürlichen und geistlichen Sehen weiter durchgeführt werden. Die Jugend sollte in ähnlicher Weise unterrichtet werden. Von der Bestellung des Ackers lassen sich fortwährend Lehren ableiten. Niemand lässt sich auf einem unbebauten Stück Land nieder und erwartet sofort eine Ernte. Fleißige, anhaltende Arbeit muss auf die Zubereitung des Bodens, auf das Säen der Saat und die Pflege des Gewächses verwandt werden. So muss es auch beim geistlichen Säen sein. Den Herzensgarten soll man pflegen. Sein Boden muss durch die Reue umgebrochen werden. Das Unkraut, das das gute Korn erstickt, muss man ausreißen. Wie der Boden, der erst einmal von Gestrüpp überwachsen ist, nur in fleißiger Arbeit urbar gemacht werden kann, so sind auch die bösen Neigungen des Herzens nur durch ernste Anstrengungen im Namen Christi und in seiner Kraft zu überwinden. Bei der Bestellung des Bodens wird der überlegsame Arbeiter die Entdeckung machen, dass sich ungeahnte Schätze vor ihm auftun. Niemand hat im Ackerbau oder in der Gärtnerei Erfolg, der die geltenden Gesetze nicht beachtet. Die besonderen Bedürfnisse jeder Pflanzenart müssen studiert werden. Verschiedene Arten erfordern verschiedenen Boden und verschiedene Pflege. Anpassung an die jeweils herrschenden Gesetze ist die Voraussetzung zum Erfolg. Die Vorsicht, die beim Umpflanzen erforderlich ist, damit auch nicht eine Wurzelfaser eingeklemmt oder an die falsche Stelle gebracht wird, die Betreuung der jungen Pflanzen, das Beschneiden und Begießen, das Abschirmen gegen den nächtlichen Frost und die Sonnenhitze bei Tag, das Fernhalten der Unkräuter, der Krankheiten und Insektenplagen, die Aufzucht und Anordnung der Pflanzen erteilen uns nicht nur wichtige Lehren betreffs der Formung des Charakters, auch die Arbeit selbst ist ein Mittel zur Entwicklung, da sie zu Sorgfalt, Geduld, Umsicht und Sachgemäßheit anhält, ist sie höchst erzieherisch. Die ständige Berührung mit dem Geheimnis des Lebens und dem Liebreiz der Natur führt ebenso wie das Zartgefühl, das beim Dienst an diesen herrlichen Gegenständen der Schöpfung Gottes entwickelt wird, zur Belebung des Geistes und zur Verfeinerung und Veredelung des Charakters. Die erteilten Lehren bereiten den Mitarbeiter Gottes dazu vor, geschickter mit anderen Seelen umzugehen.